Herr, ich bitte dich von Herzen darum, dass du uns jetzt zeigst, was wichtig ist, mit anderen Worten, was dir wichtig ist für uns, was relevant ist in unserem Leben. Und ich möchte dich auch bitten, dass du das den Kindern zeigst, dass du die Leiter segnest, die unten unterrichten. Und wir rechnen damit, dass dein Geist uns heute lehrt. Schenk uns offene Ohren und Karsten die Worte dafür. Amen.
Wir haben angefangen mit der Reihe, in der wir uns klar gemacht haben, was denn eigentlich Gottes Reich ist. Letzten Sonntag hat Heinz nochmal drüber geredet, dass es nicht nur um mich geht, und heute geht es eben um die Prioritäten. Ich habe schon einmal vor einiger Zeit dieses Bild gezeigt, wo gezeigt wird, der Ablauf eines Menschen innerhalb von 80 Jahren, wo ich ganz interessant gefunden habe, wie viel Zeit in 80 Jahren auf was drauf geht. Und das ist einfach mal gemessen anhand eines durchschnittlichen Bundesbürgers in Deutschland. Da heißt es nämlich, dass 30 Jahre auf Medien draufgehen. Also 30 Jahre unseres Lebens verbringen wir mit Fernseh, CDs, Internet, Radio, Musik hören, Tageszeitung lesen, Bücher lesen, Zeitschriften lesen. Also 30 Jahre geht auf Medien drauf. Fand ich eine Wahnsinnszahl. Dann 24,4 Jahre geht auf Schlafen drauf. 7 Jahre geht hier auf Arbeiten drauf. Fand ich auch recht interessant, dass bei manchen Leuten 7 Jahre sind. Dann 5 Jahre geht für Essen und Trinken drauf. Dann hatten wir 2 Jahre für Plaudern, Tratschen, Reden, Kaffee trinken, Scherzen und so weiter. 2 Jahre und 6 Monate verbringt der Deutsche im Auto, 6 Monate alleine davon im Stau. Ja. Dann 1 Jahr und 7 Monate betätigt er sich sportlich. 1 Jahr geht er ins Museum, Kino, Theater oder zu Konzerten. 9 Monate wäscht und bügelt der Deutsche. 9 Monate spielt er mit seinen Kindern. Dann 6 Monate geht er auf die Toilette. 4 Monate spielt er am Computer. 3 Monate vertreibt er sich die Zeit in Kneipen. 3 Monate nimmt er an Vereinssitzungen teil. Und 2 Wochen küsst er, also, ja. Und 2 Wochen betet der Deutsche. Das ist echt interessant, wenn du das mal so siehst, 80 Jahre deines Lebens aufgeteilt in das, womit du am meisten Zeit verbringst. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn ich sage, 2 Wochen bete ich in 80 Jahren und 30 Jahre nutze ich Medien. Das ist schon interessant, wie viel uns die Medien zum Beispiel in Beschlag nehmen. Ich finde es ganz interessant, denn mir begegnen so viele Menschen, die mir sagen, wie ausgebrannt sie sind, wie viel Stress sie haben, wie wenig Zeit ihnen bleibt. Wo geht denn all unsere Zeit hin? Seit Anfang März habe ich ein Gerüst um unser Haus rum und deshalb haben wir jetzt seit 2,5 Monaten keinen Satellitenempfang, weil das Gerüst steht direkt vor der Satellitenschüssel und die kommt jetzt nicht mehr durch zum Satelliten. Das heißt, wir haben seit 2,5 Monaten kein Fernsehprogramm. Und interessant ist für mich, dass unsere Tage trotzdem so voll sind mit allem anderen, dass ich mich manchmal frage, wie habe ich denn abends noch Fernseh schauen können? Das frage ich mich manchmal jetzt wirklich noch. Wie haben wir das abends noch untergekriegt? Ein Patient kam vor einiger Zeit zu mir, der mir erzählte, dass er seine Tochter in die Psychiatrie gebracht hat, nach Winnenden, da sie handysüchtig geworden ist. Ich wusste nicht einmal, dass es eine Abteilung in der Psychiatrie für Handysüchtige gibt. Aber er hat mir gesagt, hätte ich gewusst, was mit unserer Familie passiert, hätte ich ihr niemals ein Smartphone gekauft. Die Tochter verbrachte den ganzen Tag an ihrem Smartphone und las und fütterte die öffentlichen Netzwerke. Die hat hunderte von Botschaften und Mails und WhatsApps bekommen am Tag und war natürlich unheimlich beschäftigt, die alle zu beantworten und die zu lesen. Sie fütterte diese öffentlichen Netzwerke. Sie machte keine Hausaufgaben mehr. Sie lernte nicht mehr und wenn sie ihr Smartphone weggenommen haben, dann verweigerte sie die Schule. Die Eltern wussten sich nicht mehr zu helfen und haben sie dann da in diese Psychiatrie gebracht. Dort wurde ihr Handy weggenommen, in den Schrank gesperrt. Sie hatten morgens 15 Minuten das Handy haben dürfen und abends 15 Minuten. Rest des Tages hat sie sich ohne Handy beschäftigen müssen. Nach kurzer Zeit erzählte das Mädchen ihren Eltern, wie verwundert sie ist, was man alles für kreative Sachen machen kann in seiner Freizeit. Dinge, die sie schon vergessen habe, dass man sowas überhaupt machen kann. Weil sie ihre ganze Freizeit nur für ihr Smartphone draufging. Es wurde dann mit Therapeuten zusammengesetzt, die Tochter und die Eltern, feste Regeln vereinbart, an den Kühlschrank geklebt, alle waren sie einverstanden, Hände geschüttelt, so machen wir das, wenn du nach Hause kommst. An dem Tag, als sie nach Hause gekommen ist, hat sie alle Regeln über Bord geschmissen und das Gleiche ging von vorne los. Als die Eltern ihr dann wieder das Handy wegnehmen wollten, drohte sie mit Selbstmord. Die Eltern wussten sich wieder nicht weiter zu wissen, haben ihre Tochter wieder zurück in die Psychiatrie gebracht. Leider weiß ich jetzt nicht, wie der Fall ausgegangen ist, weil dieser Patient ist seitdem nicht mehr bei mir gewesen. Aber so wie er mir damals gesagt hat, hätte ich gewusst, was mit unserer Familie passiert, hätte ich ihr das nie gekauft. Und jetzt sehe ich natürlich bei euch so ein leichtes Kopfschütteln, dass ihr sagt, Mensch, wie kann man irgendwie Werte und Prioritäten im Leben wie können die sich so verschieben? Bei manchen ist es das Handy, bei manchen ist der Fernseher, aber bei manchen ist auch das Auto, bei manchen ist der Computer, das Spielen am Computer oder das Internet. Manche machen übertrieben viel Sport, manche haben unheimlich viel Zeit zum Tratschen oder zum Shoppen gehen. Erik hat es ja wunderbar jetzt gerade durchgemacht. Die Liste, die kann ewig so weitergehen und es gibt viele Dinge, die uns einfach die Zeit auffressen. Und wir fragen uns, warum wir so kraftlos sind. Und wir reflektieren vielleicht unseren Alltag und denken, wofür ist heute meine ganze Zeit draufgegangen? Und in Gottes Reich, da gibt es eine Regel, die Jesus uns ans Herz legt. Und er spricht sie in Kapitel 6 über das Sorgen und wie wir Menschen doch so viel Zeit damit verbringen, uns um unser täglich Brot, unsere Kleidung und unsere Finanzen zu sorgen. Und wenn wir das bekommen haben, um was wir uns heute gesorgt haben, dann verbringen wir schon wieder die Zeit, uns um das Morgige zu sorgen. Und da spricht Jesus ganz einfach den ganz berühmten und wundervollen Vers in 6, Vers 33. Trachtet, in manchen Übersetzungen heißt es auch sorget, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Stimmt es? Kann ich diesem Vers vertrauen? Ich will euch schon mal eins vorweg verraten. Jesus weiß, wovon er da spricht. Dieser Vers, der ist schon x-fach bewahrheitet worden. Und wenn man Gottes Reich an erster Stelle in seinem Leben stellt, dann könnt ihr erwarten, was Gott tun wird. Jetzt, was könnte denn alles Reich Gottes sein? Bei manchen Christen höre ich immer wieder so eine abgestufte Liste heraus, wie sie ihre Prioritäten geordnet haben. Ich habe euch das mal niedergeschrieben. So. Und zwar, gibt es so eine Prioritätenliste im Leben von manchen Menschen, die sagen, an erster Stelle muss Gott stehen. Ja? Aber an zweiter Stelle muss Familie natürlich kommen. Und dann an dritter Stelle, weil ich ja in eine Gemeinde gehe, es wird erwartet, dass ich mitarbeite, muss natürlich Gemeinde sein. Da ich meinen Beruf oder meinen Job natürlich nicht wegkürzen kann, kommt es auf Platz 4. Und dann vielleicht Gesundheit und Sport, Platz 6, Freunde, Nachbarn, Platz 7, Hobby und so weiter. Die Liste, die könnt ihr dann immer weitermachen. Jetzt habe ich mir lange Gedanken gemacht über diese Liste und ich muss euch sagen, in meinem Leben, ich bin irgendwie nicht glücklich geworden mit dieser Liste. Ich bin irgendwie total unzufrieden geworden. Zuallererst habe ich nicht verstanden, warum man Gott und Gemeinde trennen kann. Wie kann man die zwei Dinge, die eigentlich zusammengehören, irgendwie trennen voneinander. Und dann habe ich gemerkt, dass natürlich der Ehepartner unzufrieden wird und die Kinder und sowas, deswegen muss man die ja gleich unter Gott stellen. Und dann weiß ich aber auch, dass ich meine Arbeit machen muss. Und dann kommt es immer irgendwie zu dem, dass manchmal muss ich den Job aber hier einstufen. Manchmal kommt Gemeinde aber eher weiter unten und sowas. Und irgendwie bin ich mit so einer Abstufung nicht glücklich geworden. Dass ich gedacht habe, jeder macht doch hier irgendwie seine Liste, so wie er die Prioritäten in seinem Leben selber setzt. Und ich habe mir dann gedacht, viel besser, weil ich bin so ein Typ, der gern mit so Schemas im Kopf arbeitet. Vielleicht hilft es besser, wenn wir ein anderes Schema haben. Und wenn wir diesen Vers nehmen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann steht Gottes Reich ganz oben. Und dann hat Gottes Reich ganz viele gleichwertige Stellungen. Wenn ich an Gottes Reich arbeite, dann kann es heißen, dass ich an Gottes Reich in meiner Gemeinde arbeite. Wenn ich möchte, dass meine Kinder gläubig werden, dann arbeite ich in Gottes Reich, aber auch an meiner Familie. Es gibt Zeiten, da investiere ich in meine Familie. Wenn ich aber möchte, dass meine Kinder wissen, wie wichtig mir Gemeinde ist, sollen sie auch wissen, wie viel Gemeinde an Stellenwert in unserem Leben hat. Manchmal arbeite ich aber auch an Gottes Reich an meinem Arbeitsplatz. Manchmal investiere ich in Gottes Reich, wenn ich mit Freunden und Nachbarn Zeit verbringe. Manchmal investiere ich aber auch, wenn ich Sport machen gehe, ins Fitnessstudio gehe, in Gottes Reich. Oder manchmal investiere ich in Gottes Reich einfach auch nur, wenn ich meine pflegebedürftigen Eltern pflege. Und diese Anordnung, die hilft mir viel mehr als eine abgestufte Hierarchie, weil ich gelernt habe, auf die Stimme Gottes zu hören, der mir sagt, was Reich Gottes Arbeit ist. Und das kann manchmal das sein, das kann dann Zeiten geben, da ist es Familie, kann Zeiten geben, da investiere ich in den Beruf, das kann Zeiten geben, da ist das und dann ist das. Wir können darüber diskutieren. Das ist nur ein Schema, das mir hilft. Vielleicht tut ihr euch mit dieser abgestuften Form viel leichter. Ich finde aber, hier widerspricht sich manches nicht. Alles hat zu seiner Zeit diesen gleichen Stellenwert. Und ich habe eben gelernt, dass Gott alle diese Bereiche benutzen tut, um auch an Gottes Reich zu bauen. Und wenn wir Gott in alle diese Bereiche mit einbeziehen, dann arbeiten wir auch und trachten nach dem Reich Gottes. Und da ist es eben das Besondere, dass wir da lernen müssen, auf seine Stimme zu hören. Aber dieser Vers, der bewahrheitet sich darin, dass wenn ich zuerst an Gottes Reich denke und schaue, dass Menschen das Evangelium hören, zum Glauben finden und alle anderen Dinge, die auch im Leben wichtig sind und ihre Wichtigkeit haben, mir auf eine Art und Weise zufallen, wie es nur Gott tun kann. Und das ist das Besondere, was dieser Vers ausdrückt. Und dann haben wir noch einen kleinen eingeschobenen Satz, ein kleines eingeschobenes Wort, das heißt, und seiner Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit bedeutet, dass wir Menschen nicht gerecht vor dem heiligen Gott sind. Und wenn wir uns nicht gerecht machen lassen, das heißt, das ist etwas, das können wir nur nicht aus eigener Kraft, sondern das ist das Opfer, das Jesus am Kreuz für uns getan hat. Jesus hat uns gerecht gemacht, damit wir vor Gott bestehen können. Also trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und wenn du nicht gerecht durch Jesus bist, dann sorge dich erstmal darum, dass du und die Menschen um dich herum ebenfalls diese Gerechtigkeit erkennen. Matthäus 20, Vers 28 sagt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist diese Gerechtigkeit, die uns gerecht macht vor Gott. Und wenn das in deinem Leben noch nicht der Fall ist, dann schau zu, dass es in deinem Leben der Fall sein wird und dass die Menschen um dich herum diese Gerechtigkeit erkennen. Und das ist die Gerechtigkeit, die wir brauchen. Und dann geht der Vers natürlich weiter und es heißt da, dass alles andere dir zufallen wird. Wisst ihr, diese Regel, dass wir Gottes Sache an oberste Priorität setzen, verheißt mir gleichzeitig, vertraue du mir, denn ich kümmere mich um die Dinge, die dir auch Sorgen machen oder die dich sogar davon abhalten würden, Gottes Reich zu unterstützen. Da gibt es Christen, die immer wieder eine Ausrede haben, warum sie nicht in Gottes Reich sich einbringen können. Ja, ich muss erstmal mein Haus fertig bauen, dann kann ich mich um die Gemeinde kümmern. Bin vom Beruf so eingespannt, deswegen kann ich mich in der Gemeinde nicht kümmern. Ich muss erstmal genügend Geld verdienen, bevor ich anfangen kann, meinen Zehnten zu geben. Ich muss erst meine Probleme in der Ehe und in der Familie in Ordnung bringen und dann kann ich mich um die Gemeinde kümmern. Ich muss erst alles andere in Ordnung bringen. Und komischerweise, dieser Vers sagt genau das Gegenteil. Und wenn du genau dieses Gegenteil mal für echt nimmst, dann sagt Gott, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden, um das ihr euch heute Sorgen macht. Kerstin hat mir vor kurzem erzählt, wie es sich bewahrheitet hat, dass Gott treu ist. Denn als wir Janina aufgenommen haben, da war es ihr mit 4 Kindern und davon 2 Kleinkindern manchmal nicht leicht. Aber selbst so ein Kind aufzunehmen, kann Arbeit an Gottes Reich sein. Und Gott hat treu sein Versprechen gehalten und ihr immer dann Menschen an die Seite gegeben, die ihr geholfen haben, wenn sie nicht mehr weiter konnte. Und da gab es Leute, die ihr geholfen haben im Haushalt oder wenn sie krank geworden ist, die ihr die Kinder abgenommen haben. Selbst mir ist letzte Woche was Ähnliches passiert, dass mein Dachdecker seinen Bankkredit überzogen hat. und kein Geld mehr hatte, um meine Dachziegel und meine Rollos für die Dachfenster vorzustrecken. Er hat viele Baustellen gehabt und da hat er sich dann verausgegeben und sein Konto war dann zu. Und das war ihm natürlich ultra peinlich. Ja? Und er ist dann zu mir gekommen und rief mich an und bat mich, doch so schnell wie möglich die Rechnung selber zu bezahlen, damit es weitergehen kann. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich das ein paar tausend Euro sind und ich auf meinem Konto nicht so viel hatte. Aber er hat gesagt, heute Abend muss ich noch die Überweisung machen. Dann habe ich auf mein Konto geschaut und habe gesehen, dass ich auch meinen Zehnten noch nicht überwiesen habe. Und ich habe mir angewöhnt, dass die erste Überweisung, die ich nach Erhalt meines Lohnes bekomme, dass das mein Zehnter ist. Gott hat damals im Alten Testament den Israeliten gesagt, gib mir die erste Frucht von eurer Ernte. Und deshalb habe ich mir es zur Gewohnheit gemacht, dass die erste Rechnung, die ich bezahle, ist mein Zehnter. Nach Erhalt meines Lohnes ist das erste Geld, was ich überweise, ist mein Zehnter. Und danach zahle ich erst alle anderen Rechnungen. Ja, sonst würde ich alle anderen Rechnungen zahlen und merken, oh, für meinen Zehnten reicht's nicht mehr. Und deswegen habe ich dann auch an diesem Abend da gesessen und gesehen, ich habe ja gar nicht so viel Geld auf dem Konto, um jetzt meinen Zehnten zu zahlen. Und wenn das Geld vom Zehnten weg ist, dann auch noch die Dachziegel zu bezahlen. Aber Gottes Mathematik ist anders. Du kannst nie so viel geben, wie er dir zurückgeben wird. Ich gab also zuerst meinen Zehnten und bezahlte den an diesem Abend. Und danach bezahlte ich die Rechnung und das war kurz vor Mitternacht. Ich war tief in den roten Zahlen. Und am nächsten Morgen schaute ich mein Konto und es war wieder ausgeglichen. Und ich will euch einfach damit Mut machen, euch zu sagen, es lohnt sich, Jesus ernst zu nehmen. Es ist nicht, dass ich immer die Kontrolle in meinem Leben behalten muss. Ich kenne zum Beispiel eine Gemeinde, die ganz offen sagt, wenn du an uns spendest und du erhältst dadurch keinen Segen von Gott, dann zahlen wir dir gerne deine Spende wieder zurück. So sicher sind die sich. So sicher sind die sich, dass wenn du an sie spendest, dass Gott dich dafür segnen wird. Und solltest du keinen Segen erhalten haben, dann kriegst du dein Geld wieder zurück. Gott ist treu und er lässt sich nicht lumpen. Und wir sind es, die jetzt lernen müssen zu vertrauen. Viele Menschen kennen die Geschichte von Georg Müller, der Waisenkinder aufnahm, aber keinerlei finanzielle Mittel hatte, um die Kinder täglich zu ernähren. So zog sich Georg Müller täglich in sein Kämmerchen zurück und betete. Jeden Tag neu versorgte Gott sie mit allem, was sie brauchten. Ich weiß von dem Wagen, wo ein Milchtank drauf gewesen ist. Und dieser Wagen ist direkt vor diesem Waisenheim, hat er einen Achsenbruch erlitten. Und sie konnten nur diese Achse reparieren, wenn sie die ganze Milch abgelassen haben. Natürlich ging diese Milch dann an dieses Waisenheim. Und Georg Müller erlebte jeden Tag, dass Gott die ganzen Kinder und sie versorgt hatte, weil er sich in sein Kämmerchen zurückgezogen hat und Gott angefleht hat, er soll doch schauen, wie doch alles zueinander kommt. Und Gott hat sie wirklich auf wunderbare Weise am Leben erhalten. Gott versorgte sie täglich neu. Als er die Türe aufgemacht hat, waren Lebensmittel vor der Türe. Auf irgendeine Weise. Und Gott lässt sich nicht klein machen durch unser Sicherheitsdenken. Und er wird immer größer durch unser Vertrauen auf seine Verheißungen. Und wir leben in einer Zeit übergroßer Bindungsängste. Jeder hat ja Angst, sich selber aufzugeben. Es gibt viele Menschen, die sich mit aalglatten Methoden durchs Leben lavieren, aber sehr wenige Menschen, auf deren Wort Verlass ist. und die zu einer einmal getroffenen Entscheidung stehen, auch wenn schwierige Zeiten aufbrechen. Und wir haben Angst davor, uns zu verlieren und erst recht uns an Jesus zu verlieren. Aber gerade darum verlieren wir uns und unsere Identität. Und wir laufen am wahren Leben vorbei. Und wer nicht den Mut hat, Bindungen einzugehen und Verantwortung zu übernehmen, wird nie sich selbst finden. Und wird die ihm von Gott geschenkten Gaben und in ihm angelegten Möglichkeiten eben nie verwirklichen, sondern verkommen lassen. Dietrich Bonhoeffer war so ein Mensch, der sich von Jesus Christus in seine Pflicht genommen führte. Und in einem Brief an den Freund Eberhard Bethge vom 21.07.1944 berichtet er in einem Gespräch, das er damals vor 13 Jahren mit einem jungen französischen Pfarrer hatte. Sie hatten sich darüber unterhalten, was sie mit ihrem Leben einmal erreichen wollten. Und dieser französische Pfarrer, der hatte sich damals dazu geäußert, er wollte ein Heiliger werden. Und Bonhoeffer bezweifelte nicht, dass er das auch irgendwann mal geworden wäre. Dennoch widersprach er ihm und entgegnete ihm, er wolle lieber Glauben lernen. Und ich habe euch mal einen Auszug aus diesem Brief niedergeschrieben. Es ist ein bisschen hölzern noch geschrieben, aber ich wollte das Originelle euch so mitgeben. Bonhoeffer schreibt dann, später erfuhr ich und ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens Glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen Bekehrten, einen Sünder oder einen Kirchenmann, einen Gerechten oder Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden. Und dies nenne ich Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeit leben, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst. Dann wacht man mit Christus in Gethsemane und ich denke, das ist Glauben, das ist Metanoia. Und so wird man ein Mensch, ein Christ. Wie sollte man bei Erfolgen übermütig oder an Misserfolgen irre werden, wenn man im diesseitigen Leben Gottes Leiden mitleidet? So verwirklicht man sich also selbst. Oder sollte man nicht besser sagen, so lässt Gott selbst unser Leben verwirklichen. So wird man Mensch und Christ, indem man verzichtet, aus sich selbst etwas zu machen, sondern sich Gott in die Arme wirft und Gottes Sorgen, Gottes Leiden zu seinen Sorgen und zu seinem Leiden zu machen. Und dass solch ein Leben ein erfülltes Leben sein kann, ein Leben, auf das man mit Dankbarkeit zurückblickt, auch davon schreibt Dietrich Bonhoeffer. Er sagt nämlich an seinen Freund, am 23.8. dann schreibt er, du darfst nie dran zweifeln, dass ich dankbar und froh den Weg gehe, den ich geführt werde. Mein vergangenes Leben ist übervoll von Gottes Güte und über der Schuld steht die vergebende Liebe des Gekreuzigten. Am dankbarsten bin ich für die Menschen, denen ich begegnet bin und ich wünsche mir, dass sie sich nie über mich betrüben müssen, sondern dass auch sie immer nur dankbar der Güte und Vergebung Gottes gewiss sind. Dietrich Bonhoeffer ist nicht mal 40 Jahre alt geworden. Sein Leben war gekennzeichnet von Entbehrung, Anfeindung, Verfolgung und Gefangenschaft. Und dennoch war er übervoll von Gottes Güte. Und wie er schreibt und er erwähnt ausdrücklich, da er den Weg zurück nach Deutschland nie bereut hat, obwohl er damals kurz vor Kriegsbeginn in Amerika hätte bleiben können, wo ihm eine Professur angeboten wurde. Und wir finden den Grund und den Sinn unseres Lebens nicht in uns selbst, sondern in Jesus. Nur in ihm haben wir den Grund gefunden, wo unser Anker ewig halten wird. Und Menschen, die so verankert sind, deren Leben wird auch fruchtbar für andere. Und sie sind, wie es im Psalm 1 heißt, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Nicht so die Gottlosen,
sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Und wer sein Leben nicht krampfhaft festhält, sondern für Jesus in die Waagschale wirft, der wird sein Leben ganz neu gewinnen. Und er wird genau solch eine in sich selbst ruhende Person werden. Und die anderen sich vergeblich mühen, so zu werden. Wir brauchen solche ruhende Pole in unserer Welt. Wir brauchen Menschen, die ganz schlicht und ergreifend treu sind. Treu in ihrem Wesen, in ihrem Tun, treu dem Bruder und der Schwester gegenüber und treu dem Ehepartner gegenüber. Menschen, die zuverlässig sind, weil sie aus einer ganz großen Geborgenheit bei ihrem Herrn herausleben. Und Jesus sagt in Matthäus 7, 24 einen guten Rat. Da sagt er, darum wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Das ist eine gute Regel, die uns hier gegeben wird zum Handeln und zum Tun. Die Botschaft der Bibel ist also nicht bloß zum Hören gedacht, sondern zum Handeln. Und wir sollen also umsetzen, was wir gehört haben. Matthäus 25, Vers 40 heißt es, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist also das Handeln angesagt. Das Tun ist die Pragmatik unserer Zeit. In der Bibel werden wir auch immer wieder mit Negativbeispielen, wird uns vor Augen gezeigt. Im Psalm 90, Vers 19, da lesen wir, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Einfach vertan mit allen möglichen Dingen, die einmal im Angesicht des Todes wertlos und absolut wertlos sind. Und wir vergammeln unsere Zeit. In Sprüche 12, Vers 11 lesen wir, wer aber unnötigen Sachen nachgeht, der ist ein Narr. Und es gibt viele Dinge, die so an sich gar nicht schlecht sind. Aber wenn sie die Mitte unseres Lebens bilden, dann wird es wieder schlecht. Wenn sich jemand nur noch seinen Briefmarken oder nur noch seinem Modellbau sich widmet. Ich kenne jemanden, der sich immer Urlaub nimmt und jedes Jahr zum Karneval nach Köln fährt und so weiter. Am Ende denkt man, meine Güte, wofür habe ich meine wertvolle Zeit weggeschmissen? Und am Ende gibt uns Jesus den Auftrag in Lukas 19, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und das ist der weitreichendste Auftrag, den es gibt, der Missionsbefehl. Und zum Ende, zum Abschluss, will ich euch noch eine Geschichte von meinem Freund Eddie erzählen, der hier auch schon ein paar Mal zum Predigen da war. Manche von euch erinnern sich. Er hat seinen Standort wieder verändert, da er immer nach ein paar Jahren in eine Stadt geht, dort eine Gemeinde aufbauen möchte. Und wenn die Gemeinde angewachsen ist und groß genug ist, zieht er wieder in die nächste Stadt, um dort wieder Gemeinde aufzubauen. Und bis letztes Jahr war er in Ulm gewesen und nun ist er nach Konstanz gezogen. Da er auch 4 Kinder hat, ist er auf der Suche nach einem Haus gewesen. Aber da dort die Preise so wahnsinnig teuer sind am Bodensee, kann er sich die Häuser dort nicht leisten. Und jetzt hat er ein älteres Haus dort gefunden zur Miete, das er renoviert hat. Und nach der Renovierung trennt sich dieser Eigentümer von seiner Frau und das Haus soll bald verkauft werden. Und bis jetzt haben sie immer noch nichts gefunden. Und so Existenzängste und Zweifel haben ihn beschlichen, ob es das Richtige ist, alles abzubrechen und hier runterzuziehen. Und so ist er jetzt durch verschiedene Tiefen gegangen in seiner Zeit dort. Und als er das letzte Mal mit mir geredet hat, sagte er zu mir, weißt du, Carsten, ich bin hier runtergekommen, weil ich hier unten Gemeinde bauen will. Ich will Gott gehorchen und zuerst nach seinem Reich trachten. Und wo wir wohnen werden, darum soll er sich kümmern. Vielleicht wird er uns davon berichten, wenn er mal wieder kommt. Und enden will ich mit den Worten von Jörg Zink: Jeder halte sich Christus vor Augen und gehe seinen Weg mit. Amen. Lasst uns beten zusammen. Himmlischer Vater, vielleicht war damals es alles viel leichter. Und heute leben wir in einer Zeit, wo uns so viel ablenkt, wo so viel Konkurrenz da ist, die uns abhalten kann, davon uns für dein Reich einzusetzen. Und dennoch bleibt dein Wort heute genauso aktuell, wie es damals war. Und ich möchte dich bitten, für unsere Gemeinde die Prioritäten richtig zu lenken und zu setzen. Und bitte hilf uns beim Vertrauen, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir erleben können, wie du treu bist. Und du weißt, dass wir davon zehren, zu erleben, wie du in unserem Leben wirkst. Ich danke dir für diese Serie. Ich danke dir, dass du uns ein Vorbild gewesen bist. Und gerade in diesen Punkten wir erleben können, wie du uns vorangegangen bist. Hilf uns, deinen Weg zu gehen. Amen.